HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ein großer Streiktag liegt hinter uns in Hessen. In Frankfurt wurde etwa am Flughafen gestreikt und im Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine satte Lohnerhöhung mit über 10%. Unser Reporter in Frankfurt am Streiktag war Lars Hofmann. Er hat sich mit Streikenden und mit vom Streik Betroffenen unterhalten.
Eigentlich repariert Markus Jäger seit über 30 Jahren Straßenbahnen in Frankfurt. Heute nicht. Heute streikt er.
Also ich habe heute Morgen angefangen mit Dienstbeginn 5.45 Uhr.
Die Auswirkungen sind den ganzen Tag über zu spüren. In Frankfurt fallen U-Bahnen und Straßenbahnen aus. An den Bushaltestellen herrscht Gedränge und Ratlosigkeit.
Ich warte auf meinen Bus. Ich finde es eine Frechheit.
Also ich will eigentlich zum Hauptbahnhof. Der Bus ist voll gewesen, schon wo er herkam. Und hier stehen 20 Leute, die nicht reinkommen sind. Und ja gut, der Bus ist jetzt einfach, ja, ist halt jetzt weitergefahren. Und es wäre schön gewesen, wenn sie irgendwie größere Busse oder zwei Busse eingesetzt hätten, gerade bei den Stoßzeiten.
Der Grund für den Streik ist überall der gleiche: die Inflation. In der Verwaltung in Frankfurt bleibt die Arbeit liegen, in Wiesbaden fahren die Busse nicht, in Offenbach trifft es eine Klinik und wer in Frankfurt ins Theater will, kann das nicht. Die gestiegenen Preise treiben die Beschäftigten auf die Straße, sagt Markus Jäger.
Es wird halt immer härter, sein Leben zu bestreiten. Ne? Ich sag mal, wenn Sie gehen zum Bäcker und kommen raus und haben eine Tüte, da heißt es dann 12 Euro für ein paar Brötchen. Ne?
Eine Rentnerin sitzt an einer Haltestelle, wartet auf ihren Bus. Ganz entspannt nimmt sie den Streik in Kauf.
Bei den steigenden Kosten müssen auch die Löhne und Gehälter steigen. Und Streik ist ein legitimes Mittel.
In Frankfurt haben die Beschäftigten bei einem Demonstrationszug ihrem Ärger Luft gemacht. Mit Trillerpfeifen und Rasseln sind sie durch die Innenstadt gezogen. Am Flughafen das gleiche Bild. Auch hier haben Tausende gestreikt. Unter anderem Till Riedmann, der seit weit über 20 Jahren am Flughafen im Gepäckdienst arbeitet.
Wir streiken halt hauptsächlich wegen Geld. Weil die Mieten sind heutzutage im Rhein-Main-Gebiet so immens teuer geworden. Und viele meiner Kollegen haben einen Zweit- oder manche sogar einen Drittjob, damit sie überhaupt über die Runden kommen.
Der Unmut der Beschäftigten und deren Streikbeteiligung am Flughafen haben dazu geführt, dass hier alle Passagierflüge abgesagt wurden. Deutschlandweit sind 300.000 Passagiere betroffen.
Aufgrund von Streikmaßnahmen findet heute keine Abfertigung für Passagiere statt.
Ich finde das doof. Ja, weil 300.000 Mann werden bestraft für etwas, was mit den Leuten ja nichts zu tun haben. Die sollen ja Geld kriegen, aber sollen die Leute in Urlaub fliegen lassen.
Die Lufthansa beispielsweise geht davon aus, dass der Flugbetrieb nach Streikende direkt wieder losgeht.
Die Streiks im öffentlichen Dienst haben einiges lahmgelegt in Hessen. Aus Frankfurt berichtete Lars Hofmann. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das trotz vieler Faschingsumzüge in Hessen am kommenden Sonntag überaus wichtig ist und beachtet werden muss. Am Sonntag jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum dritten Mal. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach seine Mutter und sich selbst getötet. Die Hinterbliebenen haben sich früh der Öffentlichkeit gestellt, haben Interviews gegeben, Medien sogar an Beerdigungen teilhaben lassen. Und unser Reporter Heiko Schneider ist seit 3 Jahren mit ihnen in Kontakt. Er hat auch jetzt wieder mit ihnen gesprochen darüber, wie es den Hinterbliebenen heute, 3 Jahre nach dem Anschlag, geht und wie sie gegen Rassismus und für die Erinnerung kämpfen.
3 Jahre Erinnerung und Aufklärung.
Wenn Cetin Gültekin am Rednerpult steht, dann spricht er mal leise und orientiert sich an seine Notizen, aber auch mal lauter, wenn er frei ohne Notizen spricht. Es ist mittlerweile schon Routine, sagt er. Vor 3 Jahren hat er beim rassistischen Anschlag von Hanau seinen Bruder Gökhan verloren. Seitdem tritt Cetin Gültekin immer wieder ans Rednerpult.
Um zu erinnern, um Gökhan, meinen Bruder, nicht in Vergessenheit zu bringen.
Erinnern. Das treibt viele Hinterbliebene an. Cetin Gültekin spricht deshalb immer wieder auf Podiumsdiskussionen, auf ähnlichen Veranstaltungen, gibt Interviews.
Weil bis heute jeder Anschlag rassistische Tat- und Täterorientiert war und nie opferorientiert. Und mit Hanau haben wir keinen Platz den Rassisten gegeben, dem Täter gegeben, sondern wir haben von Anfang an Namen und Gesichter des Opfers sichtbar gemacht. Und wir kämpfen, dass es auch hält.
Ganz ähnlich geht es Said Idris Hashemi. Auch er steht immer wieder auf Bühnen und an Rednerpulten. Er hat den Anschlag schwer verletzt überlebt. Sein Bruder Said Nessa wurde getötet.
Ich bin ungewollt zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden. Ich bin quer durch ganz Deutschland unterwegs, um über das Thema zu erinnern und aufzuklären, um politisch auch eine Veränderung nach Hanau herbeizuführen.
Said Idris Hashemi engagiert sich in Organisationen, die gegen Rassismus kämpfen, oder ist Redner bei der Bundesmigrationskonferenz. Immer und immer wieder erzählen, wie er den Anschlag erlebt hat. Aufklären über Rassismus und dessen Folgen. Er nennt es Lobbyarbeit. Seine Schwester Saida engagiert sich vor allem vor Ort in Hanau. Vor 2 Jahren wurde sie für die SPD in die Hanauer Stadtverordnetenversammlung gewählt. Ayla Kurtovic will das künftig im Hessischen Landtag. Beim Anschlag hat sie ihren Bruder Hamza verloren. Im Herbst kandidiert sie für die SPD bei der Landtagswahl.
Ich habe beschlossen, mich politisch zu engagieren, weil ich durch den Anschlag von Hanau und den Krisen der letzten Jahre festgestellt habe, dass wir in vielen Bereichen Nachholbedarf haben und ich etwas verändern möchte.
Immer wieder erinnert werden an das, was vor mittlerweile 3 Jahren passiert ist, es immer wieder zu wiederholen, das ist einigen anderen Hinterbliebenen mittlerweile zu viel. Sie haben sich in den vergangenen Monaten immer mehr zurückgezogen. Said Idris Hashemi hat dafür Verständnis.
Es ist anstrengend, aber ich weiß trotzdem, dass es für was Gutes ist. Das ist so die Motivation dahinter, dass ich mit meiner Stimme etwas Gutes bewirken kann.
In einem Punkt sind sich alle Hinterbliebenen einig. Niemand soll jemals wieder das durchmachen müssen, was sie durchgemacht haben. Und deshalb werden sich einige von ihnen auch weiterhin ans Rednerpult stellen.
Am Sonntag jährt sich der Anschlag von Hanau zum 3. Mal. Es wird eine Gedenkfeier auf dem Marktplatz geben, eine Kundgebung und auch stille Gedenken auf den Friedhöfen in Hanau, Dietzenbach und Offenbach. Heiko Schneider hat vorab mit den Hinterbliebenen gesprochen. Außerdem hat das Landgericht Kassel aktuell entschieden. Hier geht es um die Amokfahrt in Witzenhausen. Vor 15 Monaten fährt ein 31-Jähriger vor einer Kita im Ortsteil Gertenbach absichtlich in eine Gruppe Kinder. Ein 8-jähriges Mädchen stirbt, 2 weitere Kinder werden schwer verletzt. Schnell kristallisiert sich raus, das Ganze war kein Unfall. Das Landgericht Kassel hat also jetzt entschieden, der Fahrer kommt nicht ins Gefängnis, aber er muss dauerhaft in die Psychiatrie. Michael Pschibilla war für uns am Landgericht und ich habe ihn gefragt, wie das Urteil begründet wurde.
Ja, das Gericht hatte keinerlei Zweifel daran, dass der 31-jährige Mann sein Auto mit voller Absicht in die Kindergruppe gesteuert hat. Das, was hier verhandelt wurde, war also Mord und schwere Körperverletzung. Aber genauso klar war für die Richter, der Fahrer ist schuldunfähig. Und zwar wegen einer psychischen Erkrankung. Es gibt eine lange Krankengeschichte. Es geht da um paranoide Schizophrenie. Das hat ein psychiatrisches Gutachten noch einmal dargelegt. Deshalb kam für das Landgericht eine reguläre Haftstrafe hier nicht in Frage. Dessen ungeachtet hat der Vorsitzende Richter vorhin ausgeführt, sei der Beschuldigte gefährlich. Von ihm gehe auch in Zukunft eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, hat er gesagt. Deshalb wurde die dauerhafte und zunächst unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.
Trotzdem bleibt ja die Frage, warum hat der Beschuldigte sein Auto absichtlich in die Kindergruppe gesteuert? Hat er dazu selbst etwas gesagt vor Gericht?
Das war zunächst in der Tat lange der dunkle Fleck. Denn der Beschuldigte hat zunächst während der gesamten monatelangen Verhandlung konsequent geschwiegen. Erst heute, ganz am Ende, hat er sich in einem Schlusswort kurz geäußert. Und da hat er gesagt, er habe sein Auto gar nicht absichtlich in die Gruppe gesteuert. Das sei ein Unfall gewesen. Er bedauere, was passiert sei, aber ihm sei schwarz vor Augen geworden. Das ist in etwa auch das, was seine Anwältin zuvor schon vertreten hatte. Also eine ganz andere Version als das, was das Gericht nach der Anhörung von Zeugen und Experten als erwiesen ansieht. Aber die Frage nach dem Warum konnten auch die Richter nicht wirklich beantworten.
Wie haben denn die Angehörigen, also die Eltern der betroffenen Kinder vor allem, auf diese Gerichtsentscheidung reagiert?
Sie alle waren vor Ort, sie haben die gesamte Verhandlung verfolgt, auch heute. Und man kann sich leicht vorstellen, dass das nochmal ein sehr emotionaler und schwerer Tag war. Auch für weitere Bekannte des getöteten und der schwer verletzten Mädchen aus Witzenhausen-Gertenbach, die im Zuschauerraum saßen. Es sind viele Tränen geflossen. Und inhaltlich haben die Eltern der betroffenen Kinder eine ganz andere Position vertreten als das Gericht und der Beschuldigte. Ihr Anwalt hat massive Zweifel an dem psychiatrischen Gutachten geäußert. Für ihn war der Fahrer des Autos zum Zeitpunkt der Tat nämlich nicht beeinträchtigt, sprich absolut schuldfähig. Deshalb hatte er auch für eine lebenslange Freiheitsstrafe plädiert.
sagt Michael Pschibilla. Er war am Landgericht Kassel. Dort ist entschieden worden, der Fahrer, der in Witzenhausen vor 15 Monaten in eine Gruppe Kinder gefahren ist, muss nicht ins Gefängnis, aber dauerhaft in die Psychiatrie. Vielen Dank für die Informationen, Michael. Und nun gibt es noch ein etwas erfreulicheres Thema, interessant vor allem für das Wochenende. Frieda Ries und Iva. Diese beiden sind Pionierinnen der Fotografie, zwei angesehene Künstlerinnen, die in den 20ern einen neuen Frauentypus schufen und starke Frauenbilder machten. Sie lichteten die großen Persönlichkeiten ihrer Zeit ab. Doch der Nationalsozialismus zerstörte das Leben der Künstlerinnen und teils auch ihr Werk. Dass die Fotografinnen weitgehend in Vergessenheit geraten sind, will jetzt eine Ausstellung in den Opelvillen Rüsselsheim ändern. Sie öffnet am Sonntag. Frieda Ries und Iva, Fotografien 1919 bis 1937. So ist der schlichte Titel und Juliane Ort hat die Ausstellung schon gesehen.
Berlin in den 20er Jahren. Das Leben tobt, es gibt Revuen und Bälle, die Kleider werden kürzer, die Frauen selbstbewusster. Die Fotografinnen Frieda Ries und Iva, alias Else Ernestine Neuländer, repräsentieren genau diesen Frauentypus. Sie sind selbstständig und haben ihre eigenen Ateliers. Und jede steht für einen eigenen Stil, sagt Beate Kempfert, Kuratorin der Opelvillen Rüsselsheim.
Weil die eine das Porträt auf ganz besondere Art und Weise auslotet und die andere wiederum einen Schritt geht, der uns heute sehr vertraut ist, nämlich die Gebrauchsfotografie für Werbung oder eben auch andere Magazine.
Frieda Ries ist die große Porträtfotografin der damaligen Zeit. In ihren Aufnahmen inszeniert sie gekonnt ihre Motive. Ihr Atelier ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt, wo sich das Who is Who aus Gesellschaft, Kunst und Politik die Klinke in die Hand gibt.
Sie hat angefangen mit Menschen vom Theater, von den Varietés, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die sie porträtiert hat. Und schlussendlich kamen dann wirklich alle, ob nun aus der Aristokratie, aus dem Bankwesen oder Politiker, Diplomaten zu ihr, um von ihr fotografiert zu werden. Also das war wirklich etwas, zu ihr zu gehen.
Auch die 10 Jahre jüngere Iva unterhält ein gut gehendes Atelier in Berlin, aber sie verkörpert einen anderen Stil. Kuratorin Beate Kempfert.
Iva war eine Fotografin, die sich mehr für andere Themen oder für die Fotografie an sich interessiert hat. Also experimenteller Natur, Mehrfachbelichtung, um auch surreale Motive zu schaffen.
Iva nutzt die Möglichkeiten, die neue Medienformate bieten. Für die Zeitschrift Uhu vom Ullstein Verlag, der bis heute einen Großteil der Bildrechte an ihren Fotografien besitzt, inszeniert sie Bildergeschichten. Darin lotet Iva die Möglichkeiten der Fotografie aus. So zeigt sie durch Mehrfachbelichtungen ein und dieselbe Schauspielerin in verschiedenen Rollen. Ihr Atelier verwandelt sich für diese Aufnahmen in ein Filmstudio, berichtet der berühmte Fotograf Helmut Newton. Er geht als junger Mann bei Iva in die Lehre und verehrt sie.
Für ihn war Iva eine Göttin. Ja, er ging auf den gleichen Boden, das war für ihn schon elektrisierend. Ja, er mochte ihre Anmutung, er fand sie auch als schönste Frau und natürlich als talentierteste Fotografin überhaupt.
Die Erinnerungen von Helmut Newton haben sicher dazu beigetragen, dass Iva nicht in Vergessenheit geraten ist. Denn während er rechtzeitig vor den Nationalsozialisten fliehen kann, wird Iva 1942 ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort ermordet. Frieda Ries flieht schon vor der Machtergreifung nach Paris, wo sie verarmt und Mitte der 50er Jahre stirbt. Jetzt sind einige Bilder von ihnen in den Opelvillen Rüsselsheim zu sehen.
Frieda Ries und Iva, eine Ausstellung der Opelvillen Rüsselsheim. Sie startet am Sonntag und ist bis Juni zu sehen. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hr-inforadio.de. Kommen Sie gut durchs Wochenende.